All die, die in der Gemeinde aufgewachsen sind und die in ihrer oder die Kindheit und die Jugend oder das junge Erwachsenensein, ich sag mal so in den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren dann in der Gemeinde erlebt haben, die haben immer beim Abendmahl ein komisches Gefühl in der Magengegend. Wir haben ja gerade den Text gehört aus dem 1. Korintherbrief, den der Apostel Paulus zu diesem Thema eben geschrieben hat. Und ich weiß nicht, also es war ja, so habe ich das zumindest in Erinnerung, es standen immer die schwarzen Herren vorne und ordentlich gekleidet. Also Frauen hatten da erstmal nichts zu suchen. Es war eine sehr feierliche Stimmung irgendwie, eine heilige Stimmung, eine bedrückende Stimmung. Und dann wurden auch immer die Texte ja vorgelesen und man ging in sich und überlegte, ist jetzt das, was hier gleich geschieht, etwas, an dem ich teilnehmen kann, an dem ich teilnehmen darf, weil, naja, habe ich jetzt in dieser vergangenen Woche oder wir feiern ja einmal im Monat, habe ich jetzt im vergangenen Monat irgendwie alles richtig gemacht? Bin ich jetzt der, der unwürdig dann das Abendmahl zu sich nimmt und damit die ganze Gemeinschaft auseinandersprengt? Ich wurde immer wieder mal gefragt, warum ich bei den Einsetzungsworten das nicht vorlese mit diesem Unwürdigen. Und ich sage dazu immer, weil dieser Text eigentlich verbrannt ist. Wir haben da eine Vorstellung in uns oder haben da eine Vorstellung übernommen, die vollkommen daneben ist. Und ich hoffe, im Laufe der Predigt werdet ihr auch mit nochmal dahin kommen, warum das, was wir eigentlich damit irgendwie verbunden haben, nicht das ist, was dieser Text meint und was dort steht. Jesus feierte, und darauf geht das Abendmahl ja zurück, dieses Abendmahl als Jude. Jesus war ja nie etwas anderes als Jude und dieses Abendmahl, das feierte er einmal, aber so dieses Umfeld, was dann dazugehört, das hat man im Judentum ja jährlich gefeiert. Es ging um das Passa und das Pessach. Israel erinnert sich an die Befreiung aus der Knechtschaft, an die Befreiung aus dem Land der Niederdrückung und das ist dieses Fest, was dort gefeiert wird. Immer gleichen oder am selben Zeitpunkt oder zum selben Zeitpunkt. Das ist ein bisschen verwunderlich, weil bei uns ist Ostern ja irgendwie unterschiedlich und je nachdem, ob Pfingsten dann nah oder fern ist, hat etwas eben damit zu tun, wann wir Ostern feiern. Ostern feiert man und diesen Karfreitag oder dann dieses Abendmahl oder noch genauer den Sederabend immer am 14. Nisan. Der 14. Nisan, der Monat Nisan, ist je nachdem, welchen Kalender man nimmt. Wenn man, ich sag mal so, den weltlichen Kalender nimmt, im Judentum ist der, ich glaube, der siebte Monat, wenn man den geistlichen, den religiösen Kalender nimmt, ist der erste Monat im Kalender. Und dieser Nisan, dieser Monat, das fällt bei uns halt immer so im März oder April. Das hat etwas mit dem Mond zu tun, weil der jüdische Kalender ist ein Mondkalender und das ist halt etwas anderes als das, was wir haben. Deswegen wandert dieser Tag immer eben so ein bisschen durch die Monate März und April und von daher ist manchmal Ostern ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später. Also das ist der Hintergrund dafür. Jesus feierte eben an diesem 14. Nisan dieses Sederfest, also eigentlich die Einleitung oder zum Pessach hin, der Vorabend zum Pessach hin. Und dort hat man dann sich auch an die besondere Zeit und die besondere Nacht erinnert. Es gibt besondere Speisen, das fängt mit dem Matzen an, also den ungesäuerten Broten, weil Israel musste sich schnell auf den Weg machen und deswegen wurde das Brot schnell gebacken, daran erinnert man sich. Es gibt dann Bitterkräuter, es gibt Wasser zu trinken, hinterher kommt Wein dazu. Also der Ablauf ist genau festgelegt, liturgisch festgelegt und dann gibt es die unterschiedlichen Speisen, dann, die an unterschiedliche Phasen und Situationen beim Auszug erinnern. Und das ist das, was eben an diesem Tag oder an diesem Abend, an diesem Sederabend gefeiert wird. Und das, was wir heute dann wieder miteinander feiern, was wir im Abendmahl miteinander feiern, geht eben auf diese Tradition zurück. Eine uralte Tradition. Eine Tradition, die eben auch so Unterschiedliches mit sich bringt. Was wichtig ist, also neben dieser jüdischen Tradition, ist die Tradition, die für Jesus auch sehr wichtig war, und das war die Tradition der Tischgemeinschaft. Denn wenn man sich das Leben Jesu anschaut und da ein bisschen hinguckt, wird man entdecken, man liest es ja so in den Evangelien, dass Tischgemeinschaft ein großes Thema war. Also ihr habt ja vorhin noch kurz draußen gefrühstückt und das hättet ihr eigentlich hier drin machen müssen, weil das wäre genau passend gewesen dann auch zum, hier zum, zum Abendmahl. Tischgemeinschaft war für Jesus ein wesentliches, ein wichtiges Thema. Tischgemeinschaft war eben mehr als das, was wir uns, was wir dabei heute so empfinden, wenn man jemanden zum Essen irgendwie einlädt. Tischgemeinschaft hieße, der mit mir am Tisch sitzt und mit mir zu Tische sitzt, mit dem solidarisiere ich mich, mit dem könnte man auch sagen, identifiziere ich mich. Bei der Vorbereitung der Predigt hatte ich dann so gedacht, man wusste doch im Osten, wer bei der Stasi war und wer nicht, bei den meisten, oder? Überhaupt nicht. Kanntet ihr keinen, der bei der Stasi war?
Amtlichen kannte man, aber
die inoffiziellen Mitarbeiter, die nicht. Aber man kannte Leute von der Stasi. Der eine mehr, der andere weniger, oder was? Was wäre denn eigentlich passiert? Oder vielleicht habt ihr das ja gemacht, weil wir sollen ja alle Leute da missionieren, dass ihr irgendjemand, der hauptamtlich bei der Stasi war, habt ihr den mal zum Essen eingeladen? Wer war das? Und? Was ist denn eigentlich das Problem? War auch nur ein Mensch, das ist ja schon mal eine Erkenntnis. Was ist denn so das Problem bei so einer Geschichte? Man muss aufpassen, was man sagt irgendwie, aber man muss dann auch hinhören, was die anderen sagen. Weil irgendwie dachte ich, wie, Mann, meldest du dich, oder?
Ja.
Ja, dann los.
Wir als Band waren ja sehr oft unterwegs und die lieben Brüder, die lieben Leute von der Stasi waren sehr, sehr oft dabei. Oft sind wir hintergangen und haben sie eingeladen oder von vorne gesagt, wir können bleiben und nicht uns am Abi holen. Und dann kamen neue.
Ja, das habe ich auch so mitgekriegt, das war so eine Methode, die so ein bisschen... Aber ich habe mir vorgestellt, wenn ich dann zum Beispiel jeden Samstag jemand von der Stasi, wo alle wussten, dass der bei der Stasi ist, zu mir eingeladen hätte und hätte gesagt, komm, wir essen ein bisschen, trinken ein bisschen zusammen, was wäre das Problem gewesen? Also zumindest, ich sage mal, das System im Westen war so, dass man zum Gerede wurde oder zum Gespräch wurde, dass die Leute auf einmal sagen, mit wem trifft er sich denn da? Mit wem hockt er denn da unter einem Dach? Was macht er denn da? Und ich könnte mir vorstellen, in dem Fall, also wenn der immer mit dem spricht, ist der vielleicht dann inoffizieller? Also wenn man das so ein bisschen bedenkt, so, dann kriegt man eine Vorstellung davon, was im Orient auch Tischgemeinschaft bedeutet. Nämlich nicht nur, okay, wir essen etwas zusammen, sondern ja, die Leute können sagen, sag mal, stecken die unter einer Decke? Der begegnet dem auf Augenhöhe und mit solchen Leuten gibt man sich doch nicht ab. Mit solchen Leuten beschäftigt man sich doch normalerweise nicht. Das ist das Thema bei der Tischgemeinschaft. Und da hat Jesus immer wieder auch Ärger bekommen, weil er sich mit Leuten getroffen hat und mit Leuten zusammengekommen sind, ist die, mit dem hat man sich nicht an einen Tisch gesetzt. Mit dem hat man sich nicht irgendwie gemein gemacht. Das waren irgendwie Leute, das war klar, die sind da, ich bin hier und das ist auch gut so, dass wir voneinander getrennt sind. Wenn man über das Abendmahl nachdenkt, muss man auch über dieses Thema Tischgemeinschaft nachdenken, was für Jesus eben sehr wichtig war. Weil das Abendmahl war eben auch so eine Tischgemeinschaft, wo Menschen zusammenkommen und wir wundern uns ja heute darüber, dass Judas zum Beispiel auch dabei gewesen ist. Man muss es mit hineinnehmen in den Gedankengang, wenn man das Abendmahl so verstehen und entdecken will, um rauszukriegen, was das eigentlich ist und meint. Also das eine, der Jude, Jesus von Nazareth, feiert dieses Erinnerungsmahl, dieses Passamahl, dieses Pessachfest als Jude mit diesem Hintergrund. Wir erinnern uns an die Herausführung aus Ägypten in die Freiheit, verbunden mit der Hoffnung, das ist dann ein Kelch, der auftaucht dann in dieser Zeremonie für Elia, in der Hoffnung, dass dann auch bald der Messias kommt. Und zum anderen aber auch eben diese ganz menschliche Geschichte, dass man Tischgemeinschaft hat miteinander. Und dass dort, wo ich jemanden zu mir an den Tisch lade, ich mich mit ihm solidarisiere oder vielleicht sogar identifiziere. Das Abendmahl, was Jesus dort gefeiert hat, oder dieses Pessachfest, das war schon im Jahresablauf auch in Jerusalem immer eine besondere Geschichte. Also die Bevölkerung hat sich verfünffacht, manche gehen von noch höheren Zahlen aus. Also die Stadt war voller Pilger, voller Menschen mit religiöser Erwartung. Und ihr könnt euch vorstellen, dass die Besatzer, die Römer, in diesen Tagen immer besonders aufmerksam waren, dass nicht irgendwie hier ein Aufstand angezettelt wird. Und wir haben gelesen oder lesen in den Evangelien, als Jesus nach Jerusalem kam, was ist dort passiert? Die Menschen haben gejubelt und haben Hosianna gerufen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, die Besatzungsmacht, die das gesehen hat. Also wir sehen ja oder wir lesen ja, was die Hohepriester oder die Pharisäer und die Schriftgelehrten, was sie dazu sagen. Aber man muss auch mal überlegen, die Besatzungsmacht, die haben das ja alle mitbekommen, weil das war ja nicht so eine kleine Welle, das war eine Riesenwelle. Die haben das ja mitbekommen und da war schon so eine ganz besondere Aufbruchsstimmung in der Stadt. Wenn wir dann in den Evangelien lesen, was Jesus in diesen Tagen gemacht hat, dann sehen wir, viele Streitgespräche mit den Schriftgelehrten und mit den Pharisäern, wo es darum ging, was denn der Glaube ist und was denn der Glaube meint und was denn diese Gottesbeziehung eigentlich ausmacht. Darüber hat man sich unterhalten, darüber hat man gestritten. Und dann kam ja dieser Tag, auch das passierte vorher, als Jesus in den Tempel ging und mal aufgeräumt hat. Er hat die Händler rausgeworfen und hat für einen Aufruhr gesorgt. Jetzt müsst ihr mal wieder überlegen, die Besatzungsmacht, die das mitbekommt, was die dazu sagen, was die meinen, was da eigentlich gerade geschieht. Und dann das jüdische Establishment, wie das für sie war, dieses Erleben, dass da jemand kommt und im Tempel die Händler rauswirft. Die Geschäftsgrundlage dann für viele zerstört. Es war schon eine ganz besondere Stimmung in diesen Tagen. Und wenn Judas später Jesus verrät, dann geht es nicht darum, dass die Römer nicht wussten, wie dieser Jesus aussieht, weil er war ja stadtbekannt. Also man kannte ihn. Es ging dann nur darum, in diesen Abendstunden eben rauszukriegen, wo hält er sich denn gerade auf? Weil das wollte man natürlich vermeiden, diesen Mann zu ergreifen und dadurch in dieser aufgeheizten Stimmung in dieser Stadt dann vielleicht einen Aufruhr herbeizuführen. Also das war das Umfeld dieses Festes. Und eine angespannte Lage, in die hinein dieses Fest gefeiert wurde. Es gibt unterschiedliche Überlieferungen in der Bibel. Matthäus, Markus und Lukas beschreiben das so auf ihre Weise. Johannes hat dann eine ganz andere Geschichte dann auch nochmal. Und der Apostel Paulus, von dem wir das übernommen haben im Endeffekt, wie wir das feiern und was wir dabei denken, der hat auch etwas dazu geschrieben. Wir haben es ja gerade in der Lesung gehört. Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, der merkt, am Anfang geht es um ein Thema, wo man sich fragt, was hat denn das mit dem Abendmahl zu tun? Also hier geht es, man könnte fast sagen, mehr oder weniger um Benimmregeln. Paulus schreibt den Korinthern und sagt, ich habe etwas gegen euch vorzubringen. Und zwar, nicht, dass ihr voller Sünde zum Mahl des Herrn kommt, weil ich weiß ja, was du letzte Woche gemacht hast oder was ihr letzte Woche getan habt. Nein, er beschreibt das so und sagt, wenn ihr zusammenkommt, und das ist eben anders, als wir das heute machen, und deswegen wäre schön, wenn ihr drin gefrühstückt hättet, wenn ihr zusammenkommt, dann kommt ihr erstmal zusammen, um miteinander Tischgemeinschaft zu haben, um miteinander zu essen und zu trinken. Und jetzt war die Situation damals schon in der Gemeinde so, dass dort die unterschiedlichsten Menschen zusammenkamen. Leute, die eben nicht so lange arbeiten mussten, weil sie eher die Herren waren, und Leute, die lang arbeiten mussten, weil sie Sklaven waren. Die kamen dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Gemeinde. Das können wir jetzt irgendwie vielleicht nicht mehr so nachvollziehen, können wir das schon, aber irgendwie ist es uns vielleicht schon ein bisschen fremd, weil wir merken, Gottesdienstgemeinschaft, Mahlgemeinschaft ist auch Lebensgemeinschaft. Wenn ihr so ein bisschen ein Gespür dafür bekommen wollt, wie das geht und was das meint, dann geht mal zu unseren vietnamesischen Geschwistern, wenn sie Gottesdienst feiern. Ja, da ist was los, die machen es richtig. Also für uns manchmal für die Nase dann ein bisschen herausfordernd, weil wenn zwei Tage später die ganzen Räume, aber die kommen zusammen, feiern zusammen Gottesdienst und essen zusammen, trinken zusammen. Ihr müsst mal dabei sein, wenn die hinterher Karaoke machen. Das ist schon ein großer Spaß. Geht mal einfach dahin, feiert mal einen Gottesdienst mit. Also das hat nichts mit 60 oder 75 Minuten zu tun. Also da braucht er schon ein bisschen mehr Zeit. Man teilt das Leben miteinander. Und so war es damals auch. Und der Apostel Paulus sagt, aber bei euch ist es so. Der eine kommt dann früh, weil er nicht so lange arbeiten muss, hat auch genug zu essen dabei, weil er genug Geld hat. Und dann sitzen die halt zusammen, die halt aus so einem Umfeld kommen und feiern miteinander und essen miteinander und trinken miteinander. Und dann kommt ein paar Stunden später die, und da geht es noch nicht um das, was wir eben hier feiern, dann kommen eben ein paar Stunden später die, die eben, ja, weil sie Sklaven sind, nicht sagen können, oh, ist Gottesdienst, ich muss gehen, sondern wo der Herr sagt, das ist mir doch egal, was du in deiner Freizeit machst, nur wann deine Freizeit beginnt, das bestimme ich. Und die kommen dann ein paar Stunden später, haben noch nichts gegessen und können auch nichts mitbringen, weil sie nichts haben. Und die kommen dann zusammen. Also soziale Schichten, soziale Wirklichkeiten prallen hier aufeinander. Und was der Apostel Paulus festgestellt hat, war, dass den Reichen die Wirklichkeit der Armen vollkommen egal war. Die haben gegessen, haben sich gefreut am Miteinander, waren vielleicht schon auch so ein bisschen so angeschickert, wir wissen es nicht. Aber als dann die Armen, als dann die Sklaven kamen, sagten sie nur, da wird aber auch mal Zeit, damit wir jetzt das Mahl des Herrn feiern können. Und da sagt Paulus, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr unbedingt essen müsst dann und Kohldampf habt, dann macht das doch zu Hause oder wartet aufeinander. Weil das Mahl des Herrn ist nicht das, was am Ende hier vorne stattfindet. Das Mahl des Herrn und die Gemeinschaft mit dem Herrn findet dort statt, wo wir einander begegnen. Auch, ich sag mal, im Alltäglichen. Und da den anderen im Blick zu haben, das ist etwas, was auch wesentlich und wichtig ist. Ja, man kann ja irgendwie sagen, es ist banal, ist vielleicht irgendwie auch, aber wir weisen ja immer wieder darauf hin, wenn wir miteinander hier feiern und Salate mitbringen, dass wir doch bitte eine Portion mehr mitbringen. Ja, wie gesagt, für uns fast schon banal, aber der Hintergedanke ist eben, es soll hier keiner sitzen und Kohldampf schieben, weil er nichts hat, was er mitbringen kann, sondern wir alle bringen das mit, was wir haben und gehen da nicht hin und sagen, ach, du hast nichts, komm, ich gebe dir von meiner Schüssel. Nein, wir stellen das alles auf den großen Tisch, damit das am Ende auch gar nicht auffällt und jeder kann nehmen, was er braucht. Ja, wirklich sehr einfach, aber das ist der Hintergrund. Und in Korinth war die Erfahrung eben, dass man so nicht aufeinander geachtet hat, dass einem das egal war. Und das war das Problem. Und wer genau zugehört hat bei diesem Text oder bei der Textlesung, wird merken, darauf geht es am Ende auch wieder zurück, dass das die Gemeinschaft kaputt macht. Also das muss man erstmal im Blick haben, wenn man sich jetzt dem nähert, was wir heute wieder miteinander feiern. Denn, so schreibt es der Apostel Paulus, ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis dass er kommt. Das sind die Einleitungsworte fürs Abendmahl und zum Abendmahl hin. aber sie sind eben nicht zu trennen von dem, was wir vorher gehört haben. Wenn wir jetzt in die Geschichte der Kirche, in die Geschichte der Gemeinde Jesu dann hineinschauen, werden wir merken, und das ist so bitter und so dumm und so lachhaft und so peinlich für uns, dass wir als Kirchen uns über die Feier des Abendmahls zerstritten und auseinander im schlechten Sinne gesetzt haben. Weil wir unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was das Abendmahl ist. In der katholischen Kirche ist das Abendmahl die Transsubstantiationslehre. Hat von euch schon mal jemand oder war von euch noch nie jemand in der katholischen Kirche dabei? Ihr wisst alle, wie das geht, das Glöckchen läutet und dann findet die Wandlung statt. Transsubstantiationslehre heißt eben einfach, die Substanz von Brot und Wein verändern sich. Und das ist das, was in der katholischen Kirche eben dann auch gelehrt wird. Brot ist nicht mehr Brot, sondern Leib Christi. Wein ist nicht mehr Wein, sondern Blut Christi. Das hat sich, die Substanz hat sich gewandelt. Und die wandelt sich am Ende auch nicht mehr zurück, sondern hier hat sich wirklich dann Brot und Wein verwandelt in Leib und Blut Christi. Von daher ist das Abendmahl, so hat man das früher bezeichnet, heute hält man sich da ein bisschen zurück, die unblutige Wiederholung des Kreuzestodes Christi. Aber das war eben die Lehre, die Substanz von Brot und Wein ändern sich, es ist nun Leib und Blut unseres Herrn. Luther hatte da, als er dann die Kirche reformiert hat, hat er da eine andere Vorstellung gehabt. Luther hat gesagt, dass Christus in Leib und Blut gegenwärtig ist. Jetzt kann man sich fragen, wo ist da der Unterschied? Ist ein kleiner, aber doch sehr wesentlicher Unterschied. Christus ist in Leib und im Blut gegenwärtig, heißt nicht, dass das Brot jetzt Leib Christi ist, aber er ist irgendwie darin gegenwärtig, wir wissen nicht genau wie, aber Luther hat das ein bisschen runtergebrochen und hat gesagt, Christus ist darin gegenwärtig, aber nicht so, dass die Substanz von Brot und Wein sich wandeln, nein, Brot bleibt Brot und Wein bleibt Wein, aber Christus ist doch gegenwärtig. Der Reformator Calvin hat dann das noch ein bisschen weiter runtergebrochen und hat gesagt, dass das Abendmahl eigentlich das Mittel ist, um in den Leib Christi hineinzukommen. Also Abendmahl hat auch eine Funktion, also einen vermittelnden Aspekt, das heißt, durch das Abendmahl, durch Brot und Wein, werde ich mit hineingenommen in die Wirklichkeit der Gemeinde Jesu. Jetzt kann man sagen, was meint das denn? Wir kennen das ja aus unterschiedlichen Lebensbereichen, dass wir dann durch eine bestimmte Äußerlichkeit auch eine Innerlichkeit vermitteln. Wo ist das am bekanntesten? Uniform, da kommt das vor, aber noch bekannter und alltäglicher ist das. Der Ehering. Also da hat Calvin eben gesagt, also der Abendmahl ist das Mittel, um teilzuhaben am Leib Christi. Der Reformator Huldreich Zwingli hat dann gesagt, nein, das Abendmahl ist nur noch ein Gedächtnismahl. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Es geht darum, so wie es in den Einleitungsworten auch steht, dass wir uns an etwas erinnern. Nämlich daran, dass Christus für uns gestorben ist. Und für ihn war das Abendmahl eben ein Symbol und ein Gedächtnismahl. Und das ist auch ja das, was uns bestimmt in unserem Abendmahlsverständnis, dass wir sagen, es ist ein Gedächtnismahl und kein Vergegenwärtigungsmahl. Also dass jetzt da wirklich Leib Christi auf dem Tisch liegt und Blut Christi in dem Kelch ist, also dass dadurch Christus vergegenwärtigt wird, sondern es ist eben dieses Erinnerungsmahl, dass wir uns an etwas erinnern, was vor langer Zeit geschehen ist. Kennen wir auch. Zum Beispiel, wenn wir Geburtstag feiern. Also kennt ihr, ne? Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber. Kennt ihr das nicht, oder was? Ja, dann mit wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Und jetzt, wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir zusammen sind. Wir gratulieren dem Geburtstagskind. Das ist das, was wir hier machen. Weil am Geburtstag vergegenwärtigen wir ja nicht durch die Geburtstagsfeier das Geburtstagskind. Es ist ja da. Wir vergegenwärtigen auch nicht, also die Geburtstagsfeier ist ja nicht die unblutige Wiederholung der Geburt dieses Menschen halt 50 Jahre später. Ist ja auch nicht. Geburtstag heißt einfach, wir freuen uns, dass es dich gibt. Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich vermisst. Deswegen sind wir hier zusammen, um das miteinander zu feiern. Das ist das, was das eigentlich meint. Also dieses Erinnerungsmahl. Jetzt könnte man ja sagen, naja, geht es jetzt um das Älterwerden, dass wir das feiern? Wenn es das wäre, könnten wir jeden Tag Geburtstag feiern, weil wir werden ja an jedem Tag ein Jahr älter. Nein, an diesem Tag, an dem Geburtstag, erinnern wir uns daran, dass du geboren bist. Erinnern wir uns an deinen Ursprung. Erinnern wir uns an das, was gewesen ist. Und das bestimmt uns bis zum heutigen Tage. Das ist das, was Erinnerungsfest, Erinnerungsfeier, Gedächtnismahl eigentlich meint. Und unser Herr Jesus hat das eben an diesem Abend eingesetzt und seit 2000 Jahren feiern wir dieses Fest. Und Gott sei es geklagt, wir haben es verlernt, dieses Fest zu feiern. Weil erinnern wir uns ja noch die schwarzen Herren, die da standen. Alle haben finster geblickt, damit du noch überlegst, ist wirklich alles in Ordnung in deinem Leben? Hast du gesündigt letzte Woche, dann heute lieber nicht? Weil es sind manche sogar gestorben unter euch und deswegen haltet euch. Wir haben verlernt, dieses Fest zu feiern. Weil das ist eigentlich ein Fest, was man so feiert wie das Lied, was wir gerade miteinander gesungen haben. Wie schön, jetzt hatte ich überlegt, ob das, wie schön, dass du gestorben bist, ist, nee, ist ja auch Quatsch, aber wie schön, dass du geboren bist, Herr Jesus. Was würden wir vermissen in unserem Leben? Was hätten wir alles nicht, wenn es dich nicht gäbe? Und wie schön, dass du dein Leben für uns gelebt hast. Und unser Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er ihm das Brot, dankte und gab's seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst es für euch. Genauso mit dem Kelch, er dankte, gab in dem und sprach, nehmt und esst es für euch. Das, woran wir uns erinnern in dieser Abendmahlfeier, ist das, was an diesem Abend geschehen ist. Und da hat Jesus eben nicht zu seinen Jüngern gesagt, so, passt mal auf, Hefte rausholen, ich gebe euch jetzt noch mal ein paar Sachen mit auf dem Weg. Passt auf, wenn ihr. Er schreibt da nicht einen Tun- und Lasterkatalog. Er gibt dann keine neuen 10 Gebote. Das ist all das, was hier nicht vorkommt im Abendmahl, sondern im Abendmahl kommt vor, ich für dich. Ich für dich. Das, was jetzt geschehen wird, meine Freunde, und dann saßen sie alle zusammen und sogar der, der ihn später verriet. Und hört nur, ich und mein Leben für dich. Abendmahl ist die große Zusage an unser Leben und in unser Leben hinein. Und da kann man sich doch nicht hinsetzen mit so einem Gesicht. Und das ist ein Fest der Freude. Da müssen wir eigentlich jubeln und tanzen, okay, das, weil wir Deutsche sind, können wir das nicht so richtig, aber das ist eigentlich das, worum es geht. Wir erinnern uns an den, der gesagt hat, ich bin für dich mit meinem Leben und durch den Tod hindurch bin ich für dich. Brot, bis zum heutigen Tage, aber damals noch viel mehr, weil damals gab es 1 bis 2 Grundnahrungsmittel, heute haben wir ein paar mehr. Brot ist das Grundnahrungsmittel des Lebens. Das, was man im Leben braucht, um zu überleben. Und deswegen nimmt Jesus dieses Symbol des Brotes und sagt, ich gebe dir das Lebensnotwendende. Das hast du durch mich. Hier, für dich. Und Wein ist ja das, was Reichtum auch beschreibt, auch die Freude, die über den Alltag hinausgeht. Und Jesus nimmt diesen Kelch und füllt ihn am Ende mit seinem Blut und sagt, hier, dein Leben wird Zukunft und Hoffnung über den Tod hinaus haben. Hier, für dich, nimm und trink. Abendmahl, das ist das Fest, wo ich kommen darf, so wie ich bin. Mit dem, was ich mitbringe an Schuld und am Versagen. Und Jesus sagt, komm, hier ist der Ort. Ich bin für dich. Lass liegen, was dich beschwert und nimm von mir das, was dein Leben dann in der Grundlage sichert, aber auch über das Alltägliche hinaus bereichert. Komm her. Wenn du mühselig und beladen bist, komm her. Das ist hier der Ort. Wenn du dich nicht mehr im Spiegel anblicken kannst, weil du zum x-ten Mal dich vertan hast mit dem, was du in deinem Leben wolltest, komm her, hier ist dieser Ort, wo du damit sein kannst. Aber das ist ein Ort der Gemeinschaft, deswegen guck hin, wer rechts und links von dir ist. Und du bringst ja etwas mit und wenn dein Bruder, deine Schwester, dein Mitmensch etwas braucht, was du hast, dann teile es. Denn das, was für dich ist, ist ja auch für den anderen. Und dort, wo du aufhörst, dann in deiner Frömmigkeit das zu sehen und das im Blick zu haben, machst du alles kaputt. Machst du alles kaputt. Hier geht es um soziale Fragen und nicht um religiöse Fragen. Und wenn du da deinen Nächsten, den anderen nicht mehr siehst, machst du alles kaputt. Aber die Einladung gilt. Komm. Komm mit dem, was dich ausmacht. Komm mit dem, wer du bist und wie du bist. Komm. Und hier ist der Ort. Hier bin ich für dich. Heute kann es regnen, stürmen oder schneien. Wir kennen das ja beim Geburtstag. Dann überlegt man vorher als erstes immer, was schenken wir. Als zweites kommt dann immer gleich, wie viel geben wir denn überhaupt aus? Und dann, wo bekommt man das? Und dann geht man hin und zum Geburtstagskind und kriegt das Geschenk. Abendmahl ist so eine Geburtstagsfeier. Was wir fälschlicherweise immer an Geschenken mitgebracht haben, war dann unser gutes Leben. Ja, ich habe, okay, das, ne, da habe ich auch wieder, und das bringe ich jetzt meinem Herrn Jesus, mein gutes Leben, weil was soll ich ihm sonst bringen? Also ein paar Schuhe braucht er nicht oder eine Jacke zum Anziehen braucht er da oben. Also deswegen, ich bringe ihm mein gutes Leben. Pack hinein, was alles gelungen ist und bring ihm das. Wisst ihr, was das für eine komische Geburtstagsfeier ist? Ihr klingelt an der Tür beim Geburtstagskind und er macht die Tür auf. Und das Erste, was kommt, ist, hier, ich habe was für dich. Und was sagst du? Ich habe doch heute gar nicht Geburtstag. Ich will doch dich beschenken. Abendmahl heißt, da kommt jemand auf mich zu, dem ich nichts bringen muss, um dann irgendwie gut dazustehen, sondern er öffnet seine Tür und sagt, hier für dich, das, was hier passiert, für dich. Das, was du hier bekommst, ist für dich. Wer möchte es haben? Also zulassen, wir können nachher noch was Schönes draufschreiben, aber darum geht's, dass wir nicht mit dem Reichtum unser vollgestopften Portemonnaies und Taschen vor ihm stehen und sagen, guck mal hier, sondern mit dem Reichtum unserer leeren Hände und sagen, Jesus, stimmt das auch heute, du für mich? Und dann streckt man ihm die leeren Hände entgegen und schaut, ob man beschenkt wird. Stimmt das, du für mich? Und das Bekenntnis der Gemeinde Jesu seit 2000 Jahren im Abendmahl lautet, es ist wahr. Er ist für dich. Harald, was singen wir jetzt eigentlich für ein Lied? Ich habe gar nicht geguckt.
Wir singen jetzt, es ist gut an deinem Tisch zu sein. Oder wir könnten auch singen, danke für das Kreuz.
Dann nehmen wir, es ist gut an deinem Tisch, aber fröhlich. Dazu stehen wir alle auf und versuchen alle auch fröhlich mitzusingen. Denn das, was wir hier miteinander feiern, ist ein Fest des Reichtums und der Freude. Lasst uns miteinander in diesem Geist und in diesem Sinn das Abendmahl feiern. Amen.